für alle zum Mitlesen. Okay, das ist die Standardübersetzung. Leider sind unsere persischen Freunde, sehe ich die, nicht da.
Mir ist das zu klein, ich kann das nicht erklären.
Warte, ich hab hier einen Ausdruck dabei. Okay, dann lese ich den Text halt, ja? Nach einer neueren Übersetzung. Das ist so. So ungefähr. Jesus sprach: Dass ihr versteht, wie Gott euch liebt und auch, warum er gern vergibt, erzähle ich euch jetzt von einem Mann und seinen Söhnen. Ich fange jetzt an. Zwei Söhne nannte er sein eigen. Man konnte sich mit ihnen zeigen. Als Vater war er ziemlich stolz. Die beiden waren aus gutem Holz. Sie halfen mit in Haus und Garten. Wenn er sie rief, musste er nicht warten. Sie kamen schnell und packten an. Die Arbeit kam dann gut voran. An einem Tag, da konnte man sehen, den Jüngeren beim Vater stehen. Der Knabe hatte über Nacht sich was Besonderes ausgedacht. Zum Vater sprach er: Ich will gehen, will mir die ganze Welt besehen. Drum zahle mir mein Erbe aus, dann bin ich morgen aus dem Haus. Der Vater glaubt nicht recht zu hören. Was kann den Sohn denn bei ihm schon stören? Warum will er jetzt schon erben? Noch liege ich doch gar nicht im Sterben. Schlaf fand er nicht in dieser Nacht. Doch dann hat er bei sich gedacht: Ich zwinge ihn nicht, bei mir zu leben. Ich will ihm seine Freiheit geben. Er sagt, dass er sie hier vermisst und dass er gar nicht glücklich ist. Das will ich nicht. Ich zahle ihn aus. Schon morgen kann er aus dem Haus. So ist es dann ja auch gekommen. Der Sohn hat schnell Abschied genommen. Ein Stab, ein Beutel voller Geld. Laut rief er aus: Ich komme, Welt! Das Vaterhaus lag hinter ihm. Jetzt konnte er in die Freiheit ziehen, ein Leben führen, wie es ihm gefällt. Noch hatte er ja reichlich Geld. Freunde hat er schnell gefunden. Spendierte er doch manche Runden. An ihm hingen Frauen wie die Kletten. Er schenkte ihnen Gold und Silberketten. Er als Gönner konnte sie haben und sich mit Lust an ihnen laben. Sie taten das Leben ihm versüßen, die Welt, die lag ihm zu Füßen. Doch eines Tages merkte er: Mein Beutel, der ist fast schon leer. Als er die Runde zahlen sollte, da fehlte was. Der Wirt, der grollte: Willst du mir die Zeche prellen? Ich werde dich zur Rede stellen. Ich werde dich vor den Kadi bringen. Zu fliehen, das wird dir nicht gelingen. Beruhige dich, du wirst schon sehen, die Sache, die wird gut ausgehen. Hier, meine Freunde, helfen aus. Doch, die waren schon alt zur Tür hinaus. Und meine Frauen, wo sind sie hin? So hat das Leben keinen Sinn. Der Wirt nahm ihm sein Letztes ab, sogar den Mantel und den Stab. Dann hat er ihn vom Hof getrieben. Von all dem Geld war nichts geblieben. Und auch kein Brot, kein Bissen. So werde ich wohl verhungern müssen. Denn auch im Land herrscht Hungersnot. Die meisten hatten selbst kaum Brot. Doch schließlich fand er einen Mann, der stellte ihn zur Arbeit an. Er musste Schweine hüten gehen. Viel Schlimmeres konnte nicht geschehen. Er wollte von den Schoten essen, von denen auch die Schweine fressen. Selbst die hat man ihm nicht gegeben. Nun ist es aus mit meinem Leben. Ich habe alles falsch gemacht. Doch dann hat er bei sich gedacht: Ich will zu meinem Vater gehen. Bestimmt will er mich nicht mehr sehen. Sein Sohn kann ich zwar nicht mehr sein, vielleicht stellt er als Knecht mich ein. Bin ich erst mal als Knecht in seinem Haus, dann sieht mein Leben besser aus. Dann habe ich Arbeit und auch Brot, dann ist zu Ende meine Not. Am nächsten Morgen brach er auf, sein Rückweg war ein schwerer Lauf. Wie wird mein Vater reagieren? Mich am Ende schikanieren? Zerlumpt, zerrissen meine Jacke, die Hosen voller Schweinekacke, kein Schuh, kein Beutel, kein Stecken. Mein Elend kann ich nicht verstecken. Ich kann nicht leugnen meine Schuld. Ich hoffe, mein Vater hat Geduld und jagt mich nicht gleich wieder fort. Noch einen Tag, dann bin ich dort. Sein Vater stand am Gartenzaun, wie jeden Tag, um auszuschauen. Ob nicht sein Sohn kommt wieder heim, der sollte ihm stets willkommen sein. Er wartet nun schon fast ein Jahr. Heut war die Luft besonders klar, als er den Blick nach Westen richtet. Da ist, als ob er was gesichtet. Ein kleiner Punkt, noch ganz weit weg. Am Horizont ein winziger Fleck, doch der wird größer, immer zu. Dem Vater lässt es keine Ruhe. Er schnürt die Sandalen fest, weil sich dann besser laufen lässt. Dann rennt er los und dem entgegen, der sich auf ihn tut, zubewegen. Als dann der Fremde vor ihm stand, hat er ihn sofort erkannt. Er streckt seine Arme aus und ruft, mein Sohn, du bist zu Haus. Der Sohn, an dem der Hunger nagt, ganz kleinlaut zu dem Vater sagt, verdreckt, zerlumpt, so komm ich heim. Dein Sohn, den kann ich nicht mehr sein. Vielleicht kann ich als Knecht dir dienen und damit meine Sünde sühnen. Ich will gerne in der Scheune wohnen. Du brauchst mich auch nicht entloden. Ich will in deiner Nähe sein. Du kannst mir sicher nicht verzeihen, was ich dir Schlimmes angetan. Der Vater sieht den Sohn nur an. Dann hat er ihn vom harten Boden mit seinen Händen hochgehoben und sprach zu ihm, du bist willkommen. Schon lange warte ich auf dich und jeden Tag, da sehnte ich mich und hoffe, dass du findest Heim, um wieder ganz bei mir zu sein. Zwei Knechte, rief er dann, ihr nehmt euch meines Sohnes an, begleitet ihn hinein ins Haus, zieht ihm die alten Kleider aus und richtet ihm ein duftendes Bad. Das beste Öl ist nicht zu schad, danach den Ring, das schönste Kleid, das liegt schon lang für ihn bereit. Ein großes Fest, das feiern wir, mein Sohn, der ist jetzt wieder hier. Ich meinte schon, er ist verloren, für mich ist er wie neugeboren. Das Mastkalb schlachtet auf der Stelle und holt den Wein, auf alle Fälle. Zum Fest, da ladet alle ein, denn heute wollen wir fröhlich sein. So wie gesagt, wurde es getan. Und schon fing der große Festschmaus an. Man hörte Flöten, Zimbeln, Geigen, die Mägde drehten sich im Reigen. Der Braten wurde aufgetischt, ein kühler Wein das Herz erfrischt. Es duftete im ganzen Haus, sogar bis in den Garten raus. Der Duft, der stieg dem älteren Sohn in die Nasen. Der hörte auch die Flöten blasen und dachte nach des Tages Last, ich merk, ich hab was verpasst. Ein Knecht, der wollte schnell vorübergehen, den hielt er auf. Komm, bleib mal stehen und sag, was ist im Haus dort los? Das Fest, das scheint ja riesengroß. Der Knecht, der hatte keine Zeit, der nächste Gang stand schon bereit, der er sogleich servieren musste, Steg vom Kalb mit Kräuterkruste. Drum sagt er im Vorübergehen, komm rein, du wirst es sehen. Dein Bruder ist zurückgekommen. Der Vater hat ihn aufgenommen und ihm den großen Ring gegeben, den Festkleid, neue Schuhe und eben das Fest für ihn. Der kehrte heim, drum sollen alle fröhlich sein. Wut kochte hoch dem Sohn, ihr könnt's erraten. Der Ring, das Kleid, das Fest, der Braten und das für den, der uns verlassen, um nur um zu feiern und zu prassen.
Da kam der Vater aus der Tür, mein Sohn.
Da bist du ja hier. Komm schnell, wir wollen fröhlich sein. Dein Bruder kam heute Morgen heim. Was ich schon fast gar nicht mehr gedacht und was mir oft den Schlaf geraubt, das ist nun endlich doch geschehen. Komm, komm, wir wollen feiern gehen. Dem Sohn, den hat sie Sprach verschlagen. Er konnte zuerst gar nichts sagen. Doch dann platzte es heraus. Ich gehe niemals in das Haus. Den Bruder habe ich abgeschrieben. Er wäre lieber weggeblieben. Sein Erbe hast du ihm vermacht. Und der hat alles durchgebracht. Und das muss ich dir auch noch sagen. Schon lange liegt's mir auf dem Magen. Für mich hat's nie ein Fest gegeben. Nur Arbeit war bisher mein Leben. Kein Schaf durfte ich mit Freunden essen. Mich hattest du doch ganz vergessen. Ich durfte nur die Arbeit machen. Mein Bruder, der hatte gut lachen. Der Vater streckt die Arme aus. Mein Sohn, ich bitte dich, komm ins Haus. Du konntest doch immer bei mir sein. Nie warst du einsam und allein. Was mein ist, das gehört auch dir. Du warst doch stets nah bei mir. Er war verloren und ist zurück. Verstehst du nicht mein großes Glück? Der ältere Sohn bleibt trotzig stehen, ins Haus will er nicht gehen. Der Vater lässt die Türe offen. Auch für den Älteren will er noch hoffen. Als Jesus dann zum Schluss gekommen, da schauten manche recht benommen. Die einen drehten sich nur um, gingen weg, ganz still und stumm. Aber andere sind zu ihm gekommen. Sie hatten es sich vorgenommen, von nun an Jesus nah zu sein. Zur offenen Türe gehen sie ein. Jetzt darfst du das andere Bild an die Leinwand werfen. Das war also die Geschichte vom verlorenen Sohn in einer modernen Fassung. Am Tag danach. Am Tag danach. Nachdem der Vater mit seinem älteren Sohn geredet hatte, kehrte er zum Fest zurück. 3 Tage lang wurde die Heimkehr des jüngeren Sohnes gefeiert. Dann begann der Alltag wieder. Da sagte der jüngere Sohn zu sich selbst, nun, da mich mein Vater wieder in meine vollen Sohnesrechte eingesetzt hat, nun, da will ich mich jetzt auch dessen als würdig erweisen, ab heute. Ab heute soll mein Vater keinen Grund mehr haben, sich meiner zu schämen. Ich will all das Geld, was ich, wieder hereinarbeiten. Und so geschah es. Der jüngere Sohn arbeitete noch fleißiger für seinen Vater, als es der ältere Bruder jemals getan hatte. Er stand früh morgens auf und arbeitete bis spät in die Nacht ein. Und was er tat, das gelang ihm. So vermehrte er die Besitztümer seines Vaters. Anfangs freute sich der Vater über den Eifer seines Sohnes. Er dachte, schau an, mein Sohn will sein Leben wirklich von Grund auf ändern. Aber dann wurde der Vater mehr und mehr traurig. Er sah seinen Sohn fast nur noch im Vorübergehen. Fragte der Vater, wie geht es dir? So bekam er von seinem jüngeren Sohn nur noch zur Antwort, so gut, bestens, weißt du, die Geschäfte laufen im Moment prächtig. Wenn alles so weitergeht, dann werden wir in diesem Jahr einen Rekordgewinn machen. Gingen sie am Sonntagmorgen gemeinsam ein Stück spazieren, drehte sich alles wiederum nur um Geschäfte. Gab es etwas zu feiern, schaute der Sohn nur ganz kurz vorbei. Ich muss noch Abrechnungen mit den Pächtern fertig machen, sagte er dann. Schließlich fasste sich der Vater ein Herz. Eines Tages sagte er zu seinem Sohn, mein lieber Sohn, wir müssen miteinander reden. Erstaunt über den ernsten Ton seines Vaters, sah der Sohn ihn nur an. Und der Vater sagte, mein Sohn, weißt du, ich sehe, wie fleißig du für mich arbeitest. Und glaub mir, ich bin stolz auf dich. Aber nun fürchte ich, dass ich ein zweites Mal dich verliere. Als du damals heimkamst, da habe ich mich von Herzen gefreut, weil ich meinen Sohn wieder hatte.
Aber nun habe ich fast den Eindruck, als hätte ich keinen Sohn, sondern nur einen besonders fleißigen Knecht zurückbekommen. Du scheinst zu glauben, dass ich deine Arbeitskraft haben will. Ich wünschte mir aber, das Herz und die Liebe meines Sohnes zu gewinnen. Wenn wir das hören, ergibt sich eine grundlegende, entscheidende Frage. Sind wir nun Knechte oder Kinder? Gottes Knechte oder Gottes Kinder? Kann es sein, dass tief in uns drin genau dieses Denken des Sohnes steckt? Wir finden es total unglaublich, dass Gott uns bedingungslos annimmt. Wir wissen zwar, dass Gott keine Vorbedingungen stellt, um uns anzunehmen, aber so fragen wir uns ganz umsonst, kann die Gnade doch nicht sein. Ich muss mich doch wenigstens im Nachhinein als würdig erweisen. Die Gnade kann doch nicht wirklich ganz umsonst sein. Müssen wir nicht noch ein bisschen dazu tun? Sonst könnten wir uns doch einfach schön bequem machen. Wir könnten doch einfach mal wieder weglaufen und genauso einfach wieder zurückkommen. Oder wir könnten uns auf die faule Haut legen und gar nichts tun. Da ergibt sich die berechtigte Frage, muss da nicht noch ein bisschen Druck dahinter sein? Müssen wir nicht irgendetwas tun, damit wir in der Gnade bleiben? Oh nein, so denkt Gott nicht. Oh nein, das ist die falsche Alternative. Die Alternative lautet nicht, kann ich mich total hängen lassen? Und die Alternative lautet auch nicht, muss ich noch was tun, um am Ende nicht doch noch rauszufliegen aus dem himmlischen Vaterhaus. Nein, Gott will eine liebevolle Beziehung, Gott will unser Herz, Gott will unsere Liebe gewinnen. Allerdings wird sich diese unsere Liebe auch konkret in unserem Leben ausdrücken. Wer Gott liebt, der wird sich für seine Sache einsetzen. Wer Gott liebt, der wird seinen Lebensstil von Gott verändern lassen. Wer Gott liebt, der wird ihn anbeten. Aber all das nicht, um die Gnade abzuarbeiten. Aber all das nicht wegen der Unsicherheit, dass wir sonst eventuell doch wieder vor die Türe gesetzt werden. Gott will keine fleißigen Knechte, sondern Kinder, die ihn lieben. Gott will nicht unsere Leistung, sondern unser Herz. Am Tag danach, nachdem der Vater mit seinem älteren Sohn geredet hatte, ärgerte der sich noch nur umso mehr. Er sagte sich, das ist alles so ungerecht. Es kann doch wohl nicht sein, dass mein Vater diesen Kerl da wieder voll und ganz als seinen Sohn annimmt. Es muss doch wirklich einen Unterschied geben zwischen mir, der ich immer den Willen meines Vaters getan habe, und meinem jüngeren Bruder, der das Geld von unserem Vater mit Drogen und Huren durchgebracht hat. Das kann doch nicht einfach vergeben und vergessen sein, bloß weil dieses Früchtchen auf Knien angekrochen kommt. Aber ich weiß, was ich tun will. So kam es, dass auch der ältere Sohn zu seinem Vater ging und er sagte zu ihm, Vater, gib auch mir mein Erbteil. Und der Vater willigte ein. Der ältere Sohn machte seinen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort wurde er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er wurde noch viel reicher, als sein Vater es jemals gewesen war. Nach ein paar Jahren dachte er sich, ich will doch noch einmal Kontakt zu meinem Vater aufnehmen. Bestimmt wird er sich freuen, wenn er mich wieder sieht. Es war zwar nicht ganz die feine römische Art, wie ich damals von zu Hause weggelaufen bin, aber mein Vater ist ja ein großherziger Mann. Er wird mir bestimmt verzeihen. Und außerdem wird er stolz auf mich sein, denn ich bin ja ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. So holte er seinen PS-starken Porsche aus der Garage. Nein, so was gab's damals noch nicht. Also, er sattelte sein allerbestes Pferd, suchte eine ganze Menge kostbarer Geschenke aus und machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Als er noch ein gutes Stück von zu Hause entfernt war, da sah ihn schon sein Vater kommen. Der Vater lief ihm entgegen, umarmte ihn, als er von seinem edlen Rapphengst stieg. »Vater«, sagte der Sohn, »ich dachte mir schon, dass du mich freust, wenn wir uns wieder einmal sehen. Wie du siehst, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden und ich habe all das Geld, das ich von dir bekommen habe, nicht so sinnlos verbracht wie mein jüngerer Bruder. Okay, war zwar nicht ganz in Ordnung, als ich damals alles zu Geld gemacht habe und einfach abgehauen bin, aber wenn du möchtest, kann ich dir heute alles zurückzahlen. Und schau mal hier, ich habe dir auch eine ganze Menge Geschenke mitgebracht. Willst du nicht mal auspacken?« Da wurde der Vater sehr traurig. Er sagte zu seinem älteren Sohn, »Ach du, mein lieber Sohn, vielleicht wäre es besser gewesen, du wärst auch bei den Schweinen gelandet wie dein Bruder. Dann wärst du vielleicht umgekehrt und hättest meine Gnade empfangen. Äußerlich bist du zwar zu mir zurückgekehrt, aber innerlich ist dein Herz immer noch verhärtet. Wenn du nicht begreifst, dass du genauso sündig bist wie dein Bruder, kannst du meine Gnade nicht empfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du das Gleiche wie dein jüngerer Bruder durchgemacht hättest. Es ist eine Gefahr, sich die Gnade des Vaters verdienen zu wollen, ihn mit unseren Leistungen beeindrucken zu wollen. Aber es gibt auch noch eine andere Gefahr, nämlich wenn wir es gar nicht versuchen, die Gnade abzuarbeiten, sondern die Gnade zum Prinzip erklären. So nach dem Motto, Gott, vergib mir doch sowieso, da muss ich die Sünde doch gar nicht so ernst nehmen. Vergebung, das ist doch das Fachgebiet unseres Gottes und außerdem meine Sünden sind doch im Vergleich zu den Sünden anderer doch kaum erwähnenswert und denen vergibt Gott doch auch ihre Sünden. Dann doch meine erst recht. Ja, es ist richtig. Gott vergibt mir meine Sünden herzlich, aber es gibt keine Vergebung ohne Umkehr. Es gibt keine Gnade ohne die Einsicht, dass ich gesündigt habe. Es gilt anzuerkennen. Es wäre nur zu gerecht, wenn Gott uns ablehnen würde. Gibt es billige Gnade? Bonhoeffer hat mal dazu gesagt, billige Gnade ist Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Sozusagen Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Das wäre dann die Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer dazu Ja sagt, der hätte dann schon die Vergebung seiner Sünden. Das würde bedeuten, dass in einer solchen Lehre jeder billige Vergebung von Sünden findet. Sünde, die man aber nicht wirklich bereut und von denen man erst recht nicht frei zu werden wünscht. Billige Gnade bedeutet nach Bonhoeffer Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Falsch wäre es daher zu sagen, wenn Gnade doch alles allein tut, dann kann doch bei mir alles beim Alten bleiben. Ja, es ist wahr, Gottes Gnade ist zwar umsonst, wir müssen nur eines tun, sie empfangen, aber dazu gehört eben auch, dass wir uns selbst erkennen. Aber dazu gehört auch, dass wir feststellen, dass wir Gnade nötig haben, dass wir ohne sie rettungslos verloren sind. Wir brauchen die Einsicht, dass wir Sünder sind. Und zwar egal, wie moralisch einwandfrei wir vor anderen Menschen stehen. Gnade kann ich eben nur dann empfangen, wenn ich wahrnehme, dass ich ein Sünder bin, der Gnade braucht. Am Tag danach, nachdem die Heimkehr des jüngeren Sohnes gefeiert worden war, begann der Alltag wieder. Und nachdem sich der jüngere Sohn von den Strapazen der Reise erholt hatte und von der Zeit des Hungers, fing er wieder an, für seinen Vater zu arbeiten. Aber die Zeit in der Fremde hatte ihre Spuren bei dem jüngeren Sohn hinterlassen. Manchmal so für einen kurzen Moment sehnte er sich nach seinen alten Freunden und vor allem Freundinnen in der Fremde zurück. Manchmal fühlte er sich versucht, in die nächste Stadt zu fahren und die Nacht in einer Bar zu verbringen. Aber er tat es nicht, denn er wollte sein früheres Leben hinter sich lassen und seinem Vater keine Schande bereiten. Das ging eine Zeit lang gut. Aber eines Tages gab er der Versuchung doch nach. Er betrank sich und landete in den Armen einer käuflichen Frau. Als er dann am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich ganz furchtbar. Hatte er jetzt nicht das Vertrauen seines Vaters schmählich missbraucht? Hat er jetzt nicht Dinge getan, die er eigentlich verabscheute? Aber er sagte sich, das wird nicht noch einmal vorkommen. Er sagte sich, ich werde künftig aufpassen und wachsam sein und der Versuchung nicht wieder nachgeben. Aber er tat es wieder. Und noch einmal. Zum Glück erfuhr keiner davon etwas. Oder ahnte der Vater etwas davon? Dazu kam, dass ihm Fehler bei der Arbeit passierten. Fehler, die viel Geld kosteten. Was würde sein Vater wohl sagen, wenn das irgendwann mal herauskam? Würde sein Vater zornig werden und ihn jetzt dann endgültig vor die Türe setzen? Davor hatte er nicht geringe Angst und deshalb vertuschte er seine Fehler. Seinem Vater konnte er daher nicht mehr offen in die Augen sehen. So gingen fast 12 Monate vorbei. Da kam sein Vater zu ihm und hatte eine Idee. Er sagte zu seinem Sohn, nun ist es ein Jahr her, dass du aus der Fremde heimgekehrt bist. Ich finde, das ist ein Grund zum Feiern. Lass uns doch zum Jahrestag deiner Heimkehr ein großes Fest veranstalten. Wir schlachten nochmal ein gemästetes Kalb, genauso wie damals. Und erinnern uns daran, wie gut es ist, dass wir einander wieder haben. Da hielt es der Sohn nicht länger aus. Er fiel vor seinem Vater auf die Knie und sagte zu ihm, Vater, ich bin deiner Liebe nicht wert. Ich weiß, du wirst mich hassen, aber nun muss ich das dir sagen. Ich bin mehrmals in der Stadt gewesen und habe dort wie früher eine Nacht durchgezischt. Du kannst dir denken, was sich dort zugetragen hat. Und außerdem habe ich einige schlimme Fehler gemacht. Die haben dir schon eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Ich bin es wahrhaftig nicht wert, dein Sohn zu bleiben. Da stellte ihn der Vater wieder auf die Beine und sagte zu ihm, mein lieber Sohn, was du mir gerade gestanden hast, das habe ich doch gewusst. Und ich weiß auch, das werden wahrscheinlich nicht die letzten Fehler von dir bleiben, aber du bist und bleibst mein geliebter Sohn. Nur eines wünsche ich mir von dir. In Zukunft solltest du gleich zu mir kommen und mir sagen, was du getan hast. Du darfst diese Dinge nicht mehr als Last mit dir herumschleppen. Aber nun müssen wir das Heimkehrfest feiern. Ab sofort wollen wir dieses Fest regelmäßig feiern, zur Erinnerung für mich und für dich daran, dass ich dir vergeben habe und dass ich immer bereit bin, dir auch weiterhin zu vergeben, wenn du mich darum bittest. Es ist schwer für uns zu glauben, dass Gott uns vergeben hat. Aber es ist noch viel schwieriger zu glauben, dass er es immer wieder tut. Gott sagt nicht eines Tages, jetzt reicht es mir aber wirklich. Du hast so viele Chancen gehabt und ich habe dir immer wieder vergeben, gern. Aber irgendwann muss damit Schluss sein. Nein, das sagt Gott nicht. So würden wir reagieren, aber so ist Gott auf keinen Fall. Bei ihm bekommen wir nicht nur eine zweite oder dritte Chance, wir bekommen so viele, wie wir brauchen. Und wenn wir 1000-mal wiederkommen mit derselben Schuld und sie uns leid tut, dann vergibt er uns auch. Das 1000. Mal. Gott hat einen unheimlich großen Geduldsfaden, den kann keiner von uns zerreißen. Ja, das ist schwer zu glauben. Das ist schwer zu glauben. Darum brauchen wir immer wieder neue Gelegenheiten, wo Gott uns diese Gnade neu zeigt. Was wir brauchen, ist so eine Art Heimkehrfest, das uns immer wieder an die Gnade Gottes erinnert. Das Abendmahl ist ein solches Heimkehrfest. Im Abendmahl gleich feiern wir unser persönliches Heimkehrfest. Wenn wir Abendmahl feiern, dann zeigt uns Gott wieder neu: Ihr seid meine lieben Töchter und Söhne. Ihr könnt so zu mir kommen, wie ihr seid. Und das nicht nur am Anfang, sondern immer wieder. Ich weiß, solange ihr leben werdet, werdet ihr nicht frei von der Sünde werden, aber das ist nicht schlimm, solange ihr nur immer wieder zu mir kommt. Wenn du, liebe Tochter, und du, lieber Sohn, deine Sünde bekennst, dann bin ich treu und gerecht und vergebe dir und mache dich rein von aller Ungerechtigkeit. Meine Gnade genügt für dich, für jeden. Amen.